Ja, die Kurzpredigt, die war auch ein interessantes Thema und eigentlich ein guter Gedanke zur Predigt, die ich heute geben möchte. Ja, es ist ja gewünscht worden, zumindest damals, wie wir im Posaunentag beisammen gewesen sind. Und ja, wir haben die Zeit jetzt in unserem Leben auf Gott zuzugehen und von der Sünde wegzulaufen. Und wenn wir dann einmal sterben, ja, dann wird uns die Rechnung sozusagen präsentiert. Dann werden wir schauen, was wir erreicht haben, wie wir unsere Selbstbeherrschung eingesetzt haben. Ich meine, wir hören viel über Tod und Auferstehung, besonders vor und während der Passazeit, aber über Christus natürlich. Und wie steht es aber mit unserem Tod und mit unserer Auferstehung? Und darauf möchte ich heute eingehen. Der Apostel Paulus schreibt an die Geschwister in Rom, und macht über dieses Thema eine interessante Prophezeiung. Das ist eigentlich eine Prophezeiung, die er gemacht hat. In Römer 8, wenn wir das aufschlagen, zuerst in Römer 8, die Verse 9 bis 11. Römer 8, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch wohnt, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, dieser Geist hilft uns auch, von der Sünde wegzulaufen und uns Gott hinzuwenden, wie wir das in der Kurzpredigt gehört haben auch. Nun, in der heutigen Predigt möchte ich auf unseren Tod und unsere Auferstehung eingehen. Was ist der Tod? Was passiert bei unserem Tod? Und wie wird es sein, bei unserer Auferstehung? Darauf möchte ich heute eingehen. Wir wissen, wann unsere Auferstehung stattfinden wird, aber wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Der Apostel Paulus schrieb über dieses Thema an die Gemeinde in Thessalonik und zeigt uns, wann unsere Auferstehung sein wird. In 1. Thessalonicher 4, in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, die Menschen in dieser Welt trauern über ihre Verwandten und natürlich ist es ganz verständlich, auch wir trauern über einen geliebten Menschen, wenn er stirbt, aber wir haben Hoffnung, was viele Menschen in dieser Welt nicht haben, weil sie nicht an das Wort Gottes glauben. Weiter in Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, also es wird eine Gruppe geben, die übrig bleibt, die nicht stirbt bei der Ankunft Jesu Christi, wenn er wiederkommt, Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also die werden nicht die Ersten sein, sondern wir werden denen nicht zuvorkommen, die verstorben sind. Vers 16, denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, in die Luft, also wir werden verwandelt werden, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und der Tod ist für die meisten Menschen oft furchterregend. Natürlich ist nicht angenehm, er ist unser Feind, wie es an anderer Stelle auch steht. Der Tod ist unser Feind. Und für viele Menschen, die keine Hoffnung haben, ist er furchterregend und oft ein traumatisches Ereignis für viele. Ja, wenn zum Beispiel ein Ehepaar, das 50, 60 Jahre verheiratet gewesen ist und sehr glückliche Ehe geführt haben und der eine Partner stirbt, so wie wir das jetzt in unserem Haus, wo wir wohnen, in Heidelberg erlebt haben. Die Frau war 91 und er, glaube ich, ist auch um dieses Alter. Und die waren, glaube ich, 60 Jahre verheiratet. Ja. Und er ist schon gebrochen dadurch, ich meine, das ist klar. Aber wie verstehen wir, die wir an Gott glauben, als Christi Nachfolger, wie verstehen wir unseren Tod und unsere Auferstehung? Ich habe das in einigen Punkten eingeteilt. Der erste Punkt ist, was ist der Tod? Da müssen wir wissen, was ist der Tod überhaupt? Was sagt uns Gottes Wort über dieses Thema? Nun, wir können das sehen im Prediger 9 und Vers 5. Salomon, der das Buch Prediger geschrieben hat, der schreibt hier im Prediger 9 und in Vers 5, Prediger 9 und in Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Ja, wir wissen, dass wir sterben werden. Wir lesen weiter. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ein toter Mensch ist ohne Bewusstsein und nimmt das Verstreichen der Zeit nicht wahr, wie wir hier sehen. Nun, wie denkt Gott über den Tod? Wie sieht Gott den Tod? Das ist ja für uns entscheidend. Und wir sehen, Jesus Christus selbst offenbart uns, was die Ansicht Gottes über den Tod ist. Und wir sehen das an einem Beispiel von seinem Freund Lazarus. In Johannes 11 können wir das Beispiel lesen zu diesem Punkt. Was ist der Tod? Wie sieht Gott unseren Tod? Johannes 11, zuerst die Verse 3 bis 6. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe der, den du lieb hast, der liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Wir wissen, dass Lazarus eigentlich dann gestorben ist. Und Christus sagt es nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und das ist auch dann geschehen weiter. Wir lesen weiter in Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage. Also er machte sich nicht sofort auf den Weg und sagte, hoffentlich komme ich noch zurecht, damit er nicht stirbt vorher, sondern er blieb noch 2 Tage. Wo er war, danach sprach er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Dann, wenn wir weiterlesen, in Vers 11 bis 14 können die Geschichte dann zu Hause ganz lesen, aber habe ich, um Zeit zu sparen. In Vers 11 bis 14 jetzt, da sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Ich aber gehe hin, ihn aufzuwecken. Und wie wir Menschen manchmal eben naiv auch sind, waren das auch seine Jünger. Und da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird es ja besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode, sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Und da sagte es ihnen Jesus frei heraus, direkt. Er sagte, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Er blieb 2 Tage bewusst noch dort, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Und auch heute hört man noch den Ausdruck von manchen Menschen, wenn sie einen Verstorbenen verlieren, er ist entschlafen. Das sagt man so. Aber man denkt dann nicht wirklich darüber nach, was ist der Tod wirklich. Gott sieht unseren Tod als einen Schlaf. Er sieht unseren Tod als einen Schlaf. Das ist, was der Tod eigentlich wirklich ist. Der zweite Punkt, was passiert bei unserem Tod? Die Bibel gibt uns die Antwort an verschiedenen Stellen. Auch hier wieder Salomo, das Buch Prediger, der das geschrieben hat, schreibt, dass der Mensch und die Tiere im Tod in physischer Hinsicht das gleiche Schicksal erleiden. Wenn wir kurz wieder zurückgehen, Prediger 3, die Verse 19 bis 20. Und es steht hier, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh, wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einem Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wenn wir das sehen und die Menschen, wenn sie nicht mehr wissen darüber, dann ist es sehr entmutigend. Ja, die Menschen haben nichts voraus vor dem Tier. Physisch gesehen hier, ja, das stimmt. Physisch sterben auch wir sind aus dem gleichen Stoff sozusagen geschaffen, aus Staub, kehren dort wieder zurück. Aber das ist nicht alles, wenn wir die Schrift, wenn wir Gottes Wort kennen und glauben zu diesem Thema. Was passiert bei unserem Tod? Bei Menschen gibt es einen wesentlichen Unterschied, das viele Menschen nicht wissen, weil sie eben an das Wort Gottes nicht glauben. Und ich zitiere aus 1. Korinther 2 und in Vers 11, Sie können das auch nachschlagen, aber Sie können die Hand reinlegen, wenn wir kommen wieder zurück nach Prediger 12, dann. Aber in 1. Korinther ist eigentlich diese wesentliche Stelle 1. Korinther 2 und in Vers 11. 1. Korinther 2 und in Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist im Menschen, der in ihm ist. Und das ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist der Geist im Menschen, der uns den Verstand gibt, unser Bewusstsein schenkt, dass wir wissen, dass wir sterben werden. Wir wissen das, die Tiere wissen das nicht, sterben auch. Aber Gott hat uns durch den Geist im Menschen den Verstand gegeben, dass wir über uns Bescheid wissen können. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn ich weiterlese, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes, der Heilige Geist, den Gott uns bei der Bekehrung schenkt. Wenn wir jetzt zurückgehen zu Prediger 12 und in Vers 7, Prediger 12 und in Vers 7, dann können wir die Stelle hier besser verstehen. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, das haben wir in Kapitel 3 gelesen, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Dieser Geist im Menschen geht wieder zurück zu Gott. Und wir sehen hier, dass wenn wir sterben, geht dieser Geist wieder zu Gott zurück. Im Angesicht des Todes schreibt der Prediger hier nicht in diesem Kapitel, denke an den Tod, sondern er sagt, denke an deinen Schöpfer. In Vers 1 vom gleichen Kapitel können wir das lesen. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre, die sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ja, wenn wir leben, wie wir das in der Kurzpredigt gehört haben, sollen wir die Zeit nützen, uns zu Gott zuwenden und uns von der Sünde entfernen, bewusst. Das Leben und das Bewusstsein hören mit dem Tod gleichzeitig auf. Wir verstehen diese Aussage so, dass Gott durch den Geist, der zu ihm zurückkehrt, auf diese Weise die Charaktereigenschaften einer jeden Person bis zur Auferstehung speichert, aufbewahrt. So können wir das verstehen. Ich glaube, vielleicht durch den Computer können wir das besser verstehen, wie eine CD, wo alle Daten gespeichert sind. Und die CD kommt weg, der Computer wird ein altes Gerät, er wird kaputt oder was immer, man hebt diese CD auf. Und Gott schenkt uns bei der Auferstehung einen neuen Leib, einen Geistleib, gibt die CD oder den Geist im Menschen dazu und alle Erinnerungen, alle Daten, auch alle Entscheidungen, die wir treffen, sind gespeichert. Unsere ganze Persönlichkeit ist darauf gespeichert, auf diesen Geist im Menschen. Und wir werden wieder leben. Ein Toter lebt nicht in irgendeiner Form weiter, wie das viele glauben, auch asiatische Glaubensformen oder was immer, in Nirvana oder wie auch immer, sondern er ist ohne Bewusstsein, ähnlich wie bei einer OP. Ich glaube, viele vielleicht von uns haben das schon eine OP mitgemacht. Wenn sie operiert werden, oder egal was operiert wird, und sie bekommen diese Narkose, dann schlafen sie buchstäblich ein. Ich kann mich erinnern, bei meiner Herzoperation wurde das Herz regelrecht rausgenommen, ja, und operiert. Ja, und ich wusste hinterher nichts. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte nichts gespürt. Nur als ich wieder wach geworden war, nur hinterher weiß man, wenn der Verstand praktisch wieder einsetzt, was geschehen ist. Dann weiß man das wieder. Und so könnte man das, mir als menschlich erklären. Man spürt nichts, man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. So wird es bei unserer Auferstehung sein, wenn Gott uns unseren Verstand wieder gibt. Bei unserem Tod hört das Bewusstsein auf, aber unser nächster Bewusstseinsmoment, den wir wahrnehmen bei der Auferstehung, ja, werden wir wieder unseren Verstand haben. So wird es sein. Das passiert bei unserem Tod. Nun, das führt uns zum dritten Punkt. Wie wird es sein bei der Auferstehung? Wie wird es sein bei der Auferstehung? Die Zeitspanne zwischen unserem letzten Moment und unseres Bewusstseins und unserer Auferstehung bei der Auferweckung wird uns so vorkommen, als würden wir vom Schlaf erwachen. Ähnlich wird es sein. Als Jesus einen Kranken am Sabbat heilte, verfolgten ihn die Juden, weil er dies am Sabbat getan hatte. Johannes 5,16, können Sie das nachlesen. Und Jesus antwortete den Juden ein paar Verse weiter und spricht dabei auch über Menschen, die gestorben sind. In Johannes 5 können wir das sehen. Johannes 5, 28 bis 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also es kommt die Stunde. Seit der Zeit von Adam und Eva sind alle Menschen eines physischen Todes gestorben. Einschließlich Jesus Christus. Auch er ist einen physischen Tod gestorben. Also jeder Mensch, auch wir, jeder Mensch, der geboren wird, auch wenn einen Tag alt ist, oder weiß man schon, eines kann man sagen, er wird sterben. Jeder Mensch wird sterben. Aber der Tod ist nicht das endgültige Ende. Für die Nachfolger Jesu Christi, Geschwister, ist er der Anfang. Es ist Anfang unseres geistlichen Lebens. Als Söhne und Töchter, geistgeborene Söhne und Töchter im Reich Gottes. Es ist der Anfang. Der Apostel Paulus schreibt an die Geschwister in Korinth auf diese Frage in 1. Korinther 15, in Vers 22, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir sehen hier, dass da eine gewisse Ordnung entsteht, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Obwohl unser Leben vorübergehend ist, gibt uns Gott die Gewissheit. Gott gibt uns die Gewissheit, dass das Leben mit dem Tode nicht zu Ende ist. Er gibt uns die Gewissheit. Wenn wir die Verse 35 bis 36 lesen, von Kapitel 15, Verse 35 bis 36, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einen Leib werden sie kommen? Du Narr, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Es ist wie bei einem Saatkorn. Wenn dieses eine Saatkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Und wenn wir weiterlesen, und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es vom Weizen oder etwas anderem. Vers 38, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Auch wir werden einen anderen Leib haben, als wir, mit dem wir jetzt leben und der sterben wird. Ohne dass unser physischer Körper, unser irdischer Körper stirbt, gibt es keinen geistlichen Körper. Auch wenn wir Angst haben vor dem Sterben, aber eigentlich ist es eine wunderbare Wahrheit, die wir hier verstehen können. Wir legen unsere menschliche Natur ab. mit der wir zu kämpfen haben. Wir legen unsere menschliche Natur ab, unsere fleischliche Gesinnung, die feindlich gegen Gott eingestellt ist, wie wir in Römer 8 lesen können. Unsere Gesinnung ist feindlich gegen Gott eingestellt, diese menschliche Natur. Aber beim Tod werden wir sie ablegen. Und bei der Auferstehung gibt uns Gott diese geistliche Natur, seine vollkommene geistliche Natur, vorausgesetzt natürlich, dass wir hier in diesem Leben Gott gehorchen, unsere Sünden bereuen und ihm unser Leben übergeben. Lesen wir hier weiter die Verse 42 bis 44. 42 bis 44. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, ja, unser Körper ist verweslich, und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, in Vers 44. Ja, wir sind jetzt in einem natürlichen Leib und wir werden auferstehen im geistlichen Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Paulus gibt uns auch ein paar Verse weiter die Antwort, wann unsere Auferstehung stattfinden wird. Das haben wir schon gehört am Anfang, aber wenn wir hier lesen, die Verse 51 bis 53, Paulus schreibt hier an die Korinther, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Auch jene Menschen, die bei der Ankunft Jesu Christi am Leben sind, müssen in einer Art sterben. Sie werden verwandelt werden, was einem Tod gleichkommt. Denn mit diesem physischen Leib können wir nicht ins Reich Gottes kommen. Auch jene Menschen müssen eine Art sterben, sie werden verwandelt werden. Und das plötzlich, Vers 52, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, auch wenn die anderen alle auferstehen werden. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Paulus dachte, dass er bei Christi Wiederkehr noch leben würde. In Vers 53, und dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit, andernfalls wir nicht in das Reich Gottes kommen können. Wann wird die letzte Posaune geblasen werden? Geschwister, durch die Festtage Gottes können wir verstehen, wann das sein wird. Nicht viele Menschen wissen das. Es gibt auch Glaubensgemeinschaften, die den Sabbat halten und viele Gebote, aber sie halten die Festtage nicht und wissen nicht, wann das genau sein wird. Wir können das wissen. In Offenbarung 11 und in Vers 15, in Offenbarung 11 und in Vers 15, wir sehen hier die Abfolge, möchte nicht weiter darauf eingehen, aber es zeigt, dass hier die Symbolik des Posaunentages ist. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir feiern am Posaunentag die Wiederkunft Jesu Christi, die siebte Posaune, die geblasen wird. Das wird unsere Auferstehung sein. Das wird der Zeitpunkt unserer Auferstehung sein, für die treuen Nachfolger Jesu Christi. Also wir werden belohnt werden. Und es wird eine große Freude sein, das sehen wir in Offenbarung 19. Welch eine Freude es sein wird, wenn Christus zurückkehrt, wenn wir auferstehen werden. Und ich glaube, Geschwister, diese Zeit leiden, wie in Römer 8 und in Vers 18 steht, das kann man gar nicht vergleichen mit dem, was wir erleben werden. Auch wenn wir hier durch verschiedene Schwierigkeiten hindurchgehen, denken wir an unser Ziel, dann können wir diese Probleme, die wir hier auf dieser Welt haben, leichter auch bewältigen. Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Und ich hörte etwa wie eine Stimme großer Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starken Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Also, wenn Christus zurückkehrt, wie wir vorhin gelesen haben, in Offenbarung 11, Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Diese Braut, die Gemeinde Christi, wird sich bereitet haben. Sie hat sich bereitet, nicht wird sich vielleicht vorbereitet haben. Sie hat sich bereitet. Und in Vers 8 sehen wir auch, und es wurde ihr gegeben, ja, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinwand. Es wurde uns gegeben, der Heilige Geist, zur Hilfe, dass wir Gottes Gerechtigkeit anziehen können. Es ist uns gegeben worden, nur was wir damit machen, ist unsere Sache. Das haben wir in der Kurzpredigt auch gehört. Wir sollen uns von der Sünde entfernen und uns Gott zuwenden. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir das auch. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Darum geht es. Vers 9, und er sprach zu mir, schreibe, selig, glücklich zu preisen, sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Es wird so kommen. Wir werden unsere Auferstehung, Geschwister, nicht versäumen oder verschlafen. Das werden wir sicher nicht. Dafür sorgt schon ein lauter Posaunenschall, lauter als alle Wecker zusammen. Wenn wir diese Posaune hören werden, dann werden wir nicht wissen, wie viel Zeit vergangen ist. David wird nicht wissen, dass Tausende von Jahren vergangen ist. Mose wird es nicht wissen. Paulus wird nicht wissen, dass schon 2000 Jahre vergangen sind, wo er gesagt hat, und wir, die wir übrig bleiben, werden verwandelt werden. Es wird der nächste Bewusstseinsmoment sein. Natürlich, dann wird er es verstehen. Wir werden nicht wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Die Zeitspanne zwischen unserem letzten Moment unseres Bewusstseins und unserer Auferweckung in der Auferstehung wird uns so vorkommen, als wie wenn wir vom Schlaf erwachen. Und wenn wir den Tod als Schlaf verstehen, so wie Jesus Christus es uns gezeigt hat, dann können wir sagen, wir erleben in symbolischer Hinsicht gesehen unseren Tod und unsere Auferstehung jeden Tag. Nicht so genau so, aber ähnlich. Wir wissen auch nicht immer, wenn wir geschlafen haben, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, wenn man jede Stunde vielleicht aufstehen muss in der Nacht, dann vielleicht schon. Aber ich spreche von einem normalen, tiefen Schlaf. Man weiß nicht, was vergangen ist, wie viele Stunden oder wie viel Zeit vergangen ist. Es kann sein, dass wir uns noch an die letzten Gedanken erinnern, die uns vor unserem Tod beschäftigt haben, wie bei unserem physischen Schlaf. Das kann sein. Wir sehen das an einem physischen Beispiel bei den Israeliten, die wieder zum Leben erweckt werden, in Hesekiel 37. In Hesekiel 37 und zuerst in Vers 1, dass wir sehen, es geht hier um das Volk Israel. Aber ich möchte nur das als Beispiel nehmen, weil sie zu einem physischen Leben erweckt werden. Hesekiel 37 und in Vers 1, des Herrn Hand kam über mich, ja in einer Vision. Und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, da lag voller Totengebeine, ja, es war das Haus Israel. Und die sind gestorben. Und in Vers 11 sehen wir, darauf möchte ich eingehen, in Vers 11, und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das Haus Israel. Und als sie gestorben waren, kurz vor ihrem Tod, siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Wie viele Menschen haben so auch gedacht, vielleicht im Krieg, als sie gesehen haben, sie haben keine Chance mehr. Oder vielleicht Grubenarbeiter, die verschüttet worden sind und wussten nicht, wie sie rauskommen, hatten keine Chance mehr. Vielleicht haben sie auch ähnlich gedacht. Ja, nur die letzten Gedanken. Und mit denen werden sie auch verstehen, mit den letzten Gedanken. So kann es auch bei uns sein, wenn jemand, wie es bei uns ist, oder wenn sich unsere letzten Gedanken vielleicht, hoffentlich, würde ich sagen, mit Gott und Jesus Christus, unserem Erlöser, beschäftigen. Wenn wir wirklich die Möglichkeit haben und wir sehen, ja, wir werden sterben, welche Gedanken haben wir dann? Denken wir dann an unser Geld, an unser Haus? Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, wir sollten an Gott und Jesus Christus denken, unserem Erlöser, wenn wir über unsere Sünden vielleicht die Zeit noch haben, nachzudenken und sie zu bereuen. So, wir haben an diesem Punkt gesehen, wie es sein wird bei unserer Auferstehung. Da ist noch ein Punkt. Wie wird unser geistlicher Körper beschaffen sein? Wie wird unser Körper beschaffen sein? Es gibt einige Schriftstellen, die darauf hinweisen, ganz deutlich hinweisen, wie unser geistlicher Körper beschaffen sein wird. Es gibt da mehrere Schriftstellen. Wir schlagen einige davon auf. In Römer 6, Römer 6, die Verse 3 bis 5, Römer 6, die Verse 3 bis 5, hier lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Jesus Christus getauft sind, und wir sind alle getauft hier, alle, die auf Jesus Christus getauft sind, sind in seinem Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe, in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir werden ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Schauen wir Kapitel 8 und in Vers 29 von Römer. Römer 8, Vers 29. Eine weitere Stelle. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Auch hier wiederum, wir sollen ihm gleich sein. Johannes schreibt das auch in seinem Brief, in 1. Johannes 3, in Vers 2, eine weitere Stelle. Nur, dass wir hier sehen, in diesen Stellen, dass wir ihm gleich sein werden. Wir werden dann auch sehen, ja, wie war Christus nach der Auferstehung. 1. Johannes 3 und in Vers 2, hier schreibt Paulus, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, ja, wir sind in einer Art gezeugte Kinder Gottes, wie ein Embryo, wie ein Kind gezeugt ist im Mutterleib, ist auch das Kind ihrer Eltern. Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, also wenn wir auferstehen, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auch hier wiederum, wir werden ihm gleich sein. Nicht nur Paulus hat das geschrieben, auch Johannes hat das geschrieben. Für uns ist der Gedanke an den Tod etwas Schreckliches, vielleicht für Menschen. Aber wir sehen, für Jesus Christus war er der Tod, war er das Tor zur Verherrlichung. So ist es auch bei uns. So ist es auch bei uns. Aber eine der aussagekräftigsten Schriftstellen lesen wir auch in Philipper. Philipper 3, Verse 20 bis 21. Philipper 3, die Verse 20 bis 21. Philipper 3, die Verse 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, auch hier wieder, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Unser Leib, wir werden verherrlicht werden, wie er ist. Dass er gleich sein werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ist das nicht etwas ganz Besonderes, dass wir ihm gleich sein werden? Was bedeutet das für uns, dass wir ihm gleich sein werden? Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern in einem Gleichnis, dass die Gerechten leuchten werden wie die Sonne. Matthäus 13, 23 können wir das nachlesen. Matthäus 23, Vers 43. Es ist wichtig, dass wir diese Stellen wissen, wenn uns vielleicht auch jemand fragt, ja, wo haben wir diese Hoffnung her? Matthäus 13, Vers 43, Vers 43. Wir sehen hier, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Nur ich glaube, wir kennen diese Aussage, dass wir Christus gleich sein werden, denn auch in Offenbarung 1, wenn wir das aufschlagen, können wir das sehen. in Offenbarung 1, das erinnert uns an diese Schriftstelle, wo Jesus Christus selbst beschrieben wird. Wo Jesus Christus selbst beschrieben wird, Offenbarung 1, die Verse 12 bis 16. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, der mit mir redete. Ja, Christus gab dem Johannes die Offenbarung und Johannes drehte sich um und schaute nach, wer das ist. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war eines Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gürtet mit der Brust einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen waren wie Feuerflammen und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht, hier sehen wir das, leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Wenn wir ihm gleich sein werden, wie er sagt, dann wird es auch sein. Wir haben in Matthäus 13 gesehen, wie unser Angesicht wird leuchten, wie die Sonne. Nun einige Beispiele, wie die Jünger Jesu gesehen haben, ihn gesehen haben nach der Auferstehung. Wenn wir ihm gleich sein werden, dann wird das auch uns so betreffen. In Johannes 20 als erstes Beispiel, einige Beispiele in Johannes. Zuerst Johannes 20, die Verse 24 bis 31. Es ist interessant zu sehen, wenn wir ihm gleich sein werden, Johannes 20, 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Also Jesus war ihnen schon vorher erschienen, aber Thomas war nicht dabei. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nagelmale sehe und meine Finger in die Nagelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, nein, da kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Wir sehen, wenn wir Christus gleich sind nach der Auferstehung, werden auch wir durch Wände gehen können. Und was sagt er zugleich? Danach sprach er zu Thomas, also er hatte das auch gehört. Ja, Christus weiß, was auch wir hier reden. Wenn wir schlecht über jemand anderen reden, weiß er das auch. Ja? Auf einer anderen Stelle sagt er, wenn euch jemand in die Seite stößt, dann fühle ich das auch. Interessante Aussage. In Vers 27. Danach spricht er zu Thomas, komm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Reaktion von Thomas ist interessant. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Interessante Aussage. Thomas begriff sofort, wer vor ihm stand, als er sagte, mein Herr und mein Gott. Es ist wichtig, Geschwister, dass auch wir das begreifen. In Johannes 21, wenn wir hier lesen, die Verse 4 bis 14. Als er aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Da antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon hörte, dass es der Herr war, gürtete sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Boot. Ja, er hatte vielleicht nur die Unterhose an oder irgendeine kurze Hose an. Aber als er hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um. Er wollte nicht so vor seinen Herrn treten. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153 mussten es gezählt haben. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Auch ein Wunder. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen. Also er hatte nicht das gleiche Aussehen, als er vorher hatte. Also ihre Augen waren ein bisschen gehalten. Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, sie spürten, dass es der Herr war. Auch ist es nicht auch mal bei uns auch so unter Menschen, wo wir spüren, wo wir, ohne dass wir jemanden berühren oder so, dass wir spüren von der Persönlichkeit her, ja, und umso mehr konnten sie spüren, dass es der Herr war. Die Ausstrahlung, die Jesus hatte, die Person, die dort war, hatte. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir sehen hier, er hatte Respekt vor Gottes Gegenwart. Ein anderes Beispiel sehen wir hier mit den Emmaus-Jüngern in Lukas 24. Ein sehr interessantes Beispiel auch, was wir hier daraus lernen können, wie es sein wird, wenn wir auferstanden sind, wenn wir so sein werden wie Jesus Christus auch. Lukas 24, die Verse 13 bis 16 zuerst. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, ja, ein weiterer Wanderer. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Ihre Augen wurden gehalten. Das ist wahrscheinlich auch bei uns danach möglich, dass wir das machen können, dass wir Menschen, die wir bei der zweiten Auferstehung belehren werden, die uns vielleicht von früher kennen, dass wir ihre Augen halten können. Nun, wenn wir hier weiterlesen, die Verse 27 bis 31, Verse 27 bis 31, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich so, als wollte er vor weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, komm, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein mit ihnen und zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und da wurden ihre Augen geöffnet. Ja, er öffnete ihnen wieder die Augen und sie erkannten ihn plötzlich. Und er verschwand vor ihnen. So, und er war weg. Sie sahen ihn nicht mehr. Und diese Jünger kehrten dann um und sagten es den anderen. Wir lesen hier weiter, Vers 36 bis 43. Als sie aber davon reden, trat Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Ja, sie sind jetzt zu den anderen Jüngern gegangen und haben denen das erzählt, und Jesus trat mitten unter sie. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist, wie wir Menschen manchmal eben sind. Vers 38, der sprach zu ihnen, was seid ihr denn so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber, fasst mich an und seht. Sie konnten ihn anfassen, wie wir sehen. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Füße, die Hände und die Füße. Und als sie noch nicht glaubten, sie zweifelten immer noch, als sie noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war als Mensch. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Ja, auch uns öffnet Gott uns den Verstand durch seinen Heiligen Geist, auch heute, dass wir das verstehen. Und wie wir hier sehen, wir können auch essen. Wir werden ja nach unserer Auferstehung zum Hochzeitsmahl geladen. Und da wird kein leerer Tisch vorhanden sein. Da wird es ja reichlich gedeckt sein, denke ich. Wir können essen, wir müssen aber nicht essen. Aber ich denke, jeder von uns genießt das Essen. Leider müssen wir uns auf die Allergien oder Verdauungsprobleme Rücksicht nehmen. Das wird dann nicht mehr der Fall sein. Wir können so richtig essen. Reinhauen, hätte ich wohl sagen. Aber das werden wir auch nicht, glaube ich. Wir werden das genießen. Wir werden unsere Gemeinschaft genießen. Und Geschwister, eine Gemeinschaft, wenn wir essen, es ist immer etwas, was verbindet. Es ist nicht umsonst, das menschliche Sprichwort sagt, Essen verbindet. Ja? Wir müssen nicht essen, das ist auch klar, um zu überleben. Aber wir können es tun. In Lukas 22, zwei Seiten rückwärts, können wir sehen, dass auch Jesus das kurz angesprochen hat beim Passa. Lukas 22, 18. Lukas 22, 18. Denn ich sage euch, das war vor seinem Tod, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks. Wir sehen hier auch, dass es tatsächlich Wein war. Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Ja, er wird nicht mehr davon, aber er wird trinken im Reich Gottes davon. Also, wie gesagt, wir müssen nicht essen, aber wir können essen. Wir können es richtig genießen, das Essen. Und es werden die besten Speisen sein. Wenn wir, Geschwister, die Wahrheit über unseren Tod und unsere Auferstehung verstehen, dann gibt uns dieses Verständnis auch Trost und Ermutigung, wenn ein lieber Mensch schwer krank ist und letztendlich stirbt. Aus unserem Bekanntenkreis, aus unserer Familie, wenn jemand stirbt. Es ist traurig. Ja, auch wenn wir die Wahrheit verstehen, ist es nicht einfach. Ist es traurig, man vermisst die Person. Aber Geschwister, wir haben Hoffnung. Wenn wir unseren Tod als Schlaf und unsere Auferstehung als das Ziel unseres Lebens verstehen, wenn wir unsere Auferstehung als das Ziel unseres Lebens verstehen, dann verliert der Tod seinen Schrecken. Dann verliert der Tod seinen Schrecken, Geschwister. Und in diesem Sinne können wir Gott sehr dankbar sein für seinen Plan und für unsere herrliche Zukunft in seinem Reich.